Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wenn sonntags in Deutschland um 9:45 die Glocken läuten, dann machen sich immer weniger Gläubige auf den Weg zum Gottesdienst. Daran ändert bei den Katholiken auch die sogenannte Sonntagspflicht wenig, also das jahrhundertealte Gebot, dass man sonntags in den Gottesdienst gehen sollte. Heute wird zwar niemand mehr exkommuniziert, wenn er nicht hingeht, aber grundsätzlich hält man in der katholischen Kirche daran fest. Aber in der evangelischen Kirche gibt es jetzt tatsächlich Stimmen, die den Sonntagsgottesdienst in Frage stellen, wenn doch eh keiner mehr kommt. Das zumindest hat eine Pfarrerin geäußert und damit eine Debatte angestoßen.
Der Gottesdienst ist ja von seiner Form her doch etwas aus der Zeit gefallen, ähnelt eher einer Vorlesung. Das passt nicht mehr in die Lebensrealität vieler Menschen.
Sagt Hanna Jakobs, evangelische Pastorin in Hannover.
Man kann nicht mal eine Zwischenfrage stellen in der Regel. Es entsteht keine Diskussion. Heute sind wir viel mehr gewohnt, interaktiv uns mit Themen auseinanderzusetzen. Gesprächsformate sind, glaube ich, das, was Menschen mehr anzieht.
Der Gottesdienst am Sonntagmorgen, vom Aussterben bedroht.
Es wird immer, solange bis die Welt untergeht, am Sonntagvormittag Gottesdienst stattfinden. Weil das schließlich die Feier der Auferstehung des Herrn nach der Nacht der Dunkelheit ist.
Sagt Friedrich Kramer, Landesbischof der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Das Ende des Sonntagsgottesdienstes auszurufen, das werden Sie mit mir nicht erleben.
Immerhin ist die Feier des Gottesdienstes am Sonntagmorgen ja auch schon rund 1700 Jahre alt. Die Berliner Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg.
Voraussetzung für die Entwicklung ab 4. und 5. Jahrhundert ist die Tatsache, dass aus dem Gottesdiensttag ein Ruhetag wurde.
Und das geschah am 7. März 321 mit dem Edikt des Kaisers Konstantin, der den Sonntag im gesamten Römischen Reich zum Ruhetag erklärte. Allerdings, der Besuch des Gottesdienstes erlebte im Lauf der Jahrhunderte immer wieder ein Auf und Ab.
Die Klage über mangelnde Gottesdienstteilnahme ist so alt wie der Gottesdienst selbst.
Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann erinnert daran, dass Kirchenführer schon früh den Gottesdienstbesuch zur Pflicht eines Christenmenschen erklären wollten.
Die erste Maßnahme dieser Art ist sozusagen noch vorkonstantinisch. In einer Synode in Elvira von 305 wurde dekretiert, dass wer dreimal in Folge nicht den Gottesdienst besucht hat, exkommuniziert wird.
Offenbar mit wenig Erfolg, denn die Klagen über leere Gotteshäuser hielten bis in die frühe Neuzeit an.
Wir haben dann tatsächlich im 16. Jahrhundert massive Versuche, die Gottesdienstteilnahme zu erzwingen. Besonders rigide wurde das in England praktiziert. Im Hintergrund standen auch Forderungen des vorher Straßburger Reformators Martin Bucer, der 1548 ins englische Exil gegangen ist und der Meinung war, man müsse unter Anwendung der alttestamentlichen Sabbatgesetzgebung die Teilnahme am Gottesdienst erzwingen. Elisabeth I., die Königin von England, hat sich diese Regelung zu eigen gemacht. Es gab sozusagen eine erzwungene Gottesdienstteilnahme. Es war Untertanenpflicht, am Gottesdienst teilzunehmen.
Wobei man vor allem für die vorreformatorische mittelalterliche Zeit davon ausgehen kann, dass der Gottesdienstbesuch für die Gemeinde nicht zwingend war, erläutert Dorothea Wendeburg.
Dadurch, dass im Mittelpunkt der römisch-katholischen Messe traditionellerweise das Messopfer steht, also die Darbringung des Opfers dem Gott, dem Vater gegenüber, reicht es eigentlich, wenn der Priester dasteht und vor Gott steht und das zelebriert, dann bedarf es keiner Gemeinde. Essen und Trinken muss nur er. Und die Folge war, dass die ganz große Zahl der Messen ohne Gemeinde ablief. Ich habe das mal für die Wittenberger Schlosskirche ausgerechnet. Die hatten da im Jahr ungefähr 10.000 Messopfer. Die wurden allesamt dargebracht für das Heil der kurfürstlichen Familie und die Verstorbenen, damit die schneller aus dem Fegfeuer herauskamen. Und da bedurfte es natürlich keiner Gemeinde.
Was in vorreformatorischen Zeiten wichtig war. Und auch bei der Sonntagsmesse, so Thomas Kaufmann, stand lange Zeit weder die Lesung noch die Predigt im Vordergrund.
Das Entscheidende ist, dass man im Moment der Wandlung der Hostie aus dem Brot in den Leib Christi wird, dass man in dem Moment anwesend sein soll. Dann gibt es ein Geläut, sodass die Leute sozusagen nur zu diesem Moment in die Kirche kamen und dann wieder rausgingen.
Das änderte sich mit der Reformation. Die Predigt, die manchmal eine Stunde währende Glaubensunterweisung, stand mehr und mehr im Mittelpunkt. Und das hatte auch praktische Folgen, berichtet Thomas Kaufmann.
Der Gottesdienstraum wird mit Bänken versehen. Das heißt, die Leute fallen reihenweise um bei diesen langen Predigten, wenn sie nicht sitzen. Sodass das Sitzen in der Bank, in der Kirchenbank zu einem wesentlichen Thema wird. Wer sitzt, kann auch einschlafen. Das heißt, der Kirchenschlaf wird dann zu einem ganz entscheidenden Thema infolge der Reformation. Aber es gibt dann Leute, deren Aufgabe darin besteht, Küster mit Stangen die Leute wieder aufzuwecken. All das wird sozusagen reguliert.
Wobei allzu lange Predigten womöglich nur dem Pfarrer selbst gefielen.
In vielen älteren Kirchen gibt es Sanduhren. Also der Pfarrer solle bitte nicht länger als eine Stunde predigen. Es wurden sozusagen die Gottesdienste immer mehr als große kulturelle, auch künstlerisch ausgestaltete Events wahrgenommen und dann eben auch inszeniert. Und das wurde immer länger, allerdings auch mit der Folge, dass es manchen Leuten dann zu lang war.
Heute dauern evangelische Predigten in der Regel rund 15 Minuten. Und selbst das ist manchem offenbar zu lang. Mittlerweile zieht es bei den Protestanten nur noch 2-3% der Kirchenmitglieder am Sonntagmorgen ins Gotteshaus. Bei den Katholiken sind es doppelt so viel. Wenn Menschen heutzutage in die Kirche gehen, dann oft zu besonderen Anlässen. Gut besucht sind Gottesdienste zum Schulbeginn, zur Taufe, Trauung oder Beerdigung. Die Theologin Hanna Jacobs fordert, ein Sonntagsgottesdienst pro Monat reicht.
Mehr Highlights und irgendwie ein entspannterer Rhythmus würde schon gut tun.
Die evangelische Theologin und Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg will dagegen nicht am wöchentlichen Rhythmus rütteln.
Ich würde sagen, auf die Regelmäßigkeit zu verzichten, das geht nicht, weil das Einüben christlichen Lebens und auch das Wachhalten des Glaubens nur über Regelmäßigkeit läuft.
Für den Magdeburger Bischof Friedrich Kramer hat die Feier des Gottesdienstes auch eine Bedeutung für jene, die nie den Sonntagsgottesdienst besuchen.
Immer wenn wenig Menschen beten, das wirkt sich auf eine Gesellschaft aus, wo weniger gebetet und weniger auf Gottes Wort gehört wird und weniger gesungen wird, werden die Umgangsformen auch brachialer. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist, dass wir da miteinander als Christen eine große Aufgabe haben.
Für Friedrich Kramer ist die Feier des Gottesdienstes so etwas wie das Erkennungszeichen, der Identitätsmarker einer Kirchengemeinde.
Das, was im Gottesdienst passiert, ist der Kern einer Gemeinde. Also auf Gottes Wort hören, Gott loben, sich der Heiligen Schrift aussetzen, ins Gebet gehen, Gemeinschaft bilden, das sind die Grundelemente des Gottesdienstes. Das ist zentral.
Aber ist der Gottesdienst wirklich so zentral für das christliche Leben? Ist er das Zentrum der Gemeinde? Das sehen die meisten Kirchenmitglieder offenbar anders. Der Religionssoziologe Edgar Wunder hat für die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zahlreiche Christinnen und Christen befragt.
Das Interessanteste jetzt fand ich eigentlich, ob Menschen glauben, dass an Gottesdiensten teilnehmen, in die Kirche gehen, zum Christsein mit dazugehören. Und das sind gerade noch 11% der evangelischen Kirchenmitglieder, die das glauben. Bei den Katholiken ist nicht viel anders, da sind es gerade noch 15%.
In gewisser Weise hat der kulturelle Sieg des Christentums über die Zeitgestaltung am Ende seine Eltern gefressen. Denn weil man dann eben das primär als Freizeitmöglichkeit auffasst, hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, in die Kirche zu gehen,
sagt Dorothea Wendeburg.
Das ist eine der vielen paradoxen Folgen des kulturellen Sieges des Christentums in Westmitteleuropa. Man besetzt die Zeit durch den christlichen Kalender. Das Christentum hat die Zeit besetzt durch seinen Kalender. So erfolgreich, dass mittlerweile der Kalender selbstständig geworden ist und der Ursprung keine Nachfrage mehr erfährt.
Aber auch wenn der Gottesdienst am Sonntagvormittag weniger nachgefragt ist, aus Sicht des Religionssoziologen Edgar Wunder tut das dem Christentum keinen Abbruch.
Es hat Jahrhunderte des Christentums gegeben, wo es Gottesdienste in der heutigen Form eigentlich gar nicht gab. Insofern wandelt sich religiöse Praxis auch im Christentum ständig und davon sollte man meines Erachtens auch keine Angst haben, sondern schwierig wird es für das Christentum dann, wenn man meint, es gäbe da so eine Art überzeitliche Praxisform und an der müsste man sich verzweifelt festklammern, auch wenn die Leute da gar kein Interesse mehr haben.
Auch der Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann weiß um die gegenwärtige Erosion des Gottesdienstes. Allerdings.
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass der christliche Glaube Gemeinschaft fordert und in Gemeinschaft praktiziert sein will. Also eine bloß solitäre Existenz ist auf Dauer nicht sozusagen christlich verantwortbar. Insofern ist die Rückbindung an eine existierende Gemeinde und die gemeinsame Freiheit des Gottesdienstes auch sowas wie ein Lebenselixier des Christentums.
Und Dorothea Wendeburg wird noch deutlicher.
Der Gottesdienst gehört wie nichts anderes zum Kern des Christentums. Ohne Gottesdienst gibt es überhaupt kein Christentum. Ohne Gottesdienst stirbt das Christentum, und zwar schnell.
Ist der Sonntagsgottesdienst ein Auslaufmodell? Dieser Frage ist Michael Hollenbach für uns nachgegangen.